Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Einen schönen guten Nachmittag, meine Damen und Herren. Letzter Vortrag heute am Samstag hier im Forum 2. Es geht um Nachfolgeregelung. Immerhin haben wir zwei Kandidaten, die also sich da doch interessieren. Ich freue mich, Sie da persönlich begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Joachim Erzbach, bin Unternehmensberater im Buchhandel, mittlerweile seit 20 Jahren tätig. Und der Schwerpunkt meiner Tätigkeit sind die betriebswirtschaftlichen Fragen und zurzeit Nachfolgeregelungen. Und haben wir gerade gehört in dem Vortrag hier, wie wir die Käufer in die Städte bekommen. Ich habe das Problem, geeignete Nachfolger im Buchhandel zu finden. Wir haben also eine Reihe von Generationswechsel mit der Folge, ich ordentlichen Nachfolger. So ein bisschen möchte ich Ihnen darstellen, wie Nachfolgeregelungen stattfinden können. Und auch die Bewertungsmethoden für Unternehmen würde ich gerne präsentieren. Zu dem Thema Nachfolge und Generationswechsel gibt es eine ganz, ganz fantastische Studie, die ist in der Schweiz erschienen. Ich habe hier den Link dazu geschrieben, das ist also die Universität in St. Gallen, die also mit der Bank Credit Suisse untersucht hat, ein dickes Papier, hochinteressant, sicherlich adaptierbar auch für Deutschland. Also wenn Sie da Interesse haben, mal kurz notieren, ist also hier eine tolle Forschungsarbeit. Wir leben mitten in diesem Generationswechsel. Meine Damen und Herren, insgesamt haben wir in Deutschland 2,1 Millionen Unternehmen, in der Regel sind das Familienunternehmen, die einen Jahresumsatz machen von ungefähr mehr als 50.000 Euro. Wir haben im deutschen Buchhandel überhaupt keine Konzerne mehr. Der letzte große Konzern, das war Thalia, mit der Douglas-Gruppe im Hintergrund, gehört heute zum Herder Verlag. Das heißt, wenn man sich also heute die großen Buchhandlungen anschaut, ob das Thalia ist, ob das die Meiersche Buchhandlung, die in Nordrhein-Westfalen sitzt, ob das Oceander ist, ob das Ruprecht sind, das sind alles Familienunternehmen. Und da geht es auch die Frage immer, wie geht es weiter mit der Nachfolgeregelung? Jedes Jahr, das muss man sich vorstellen, werden ungefähr 70.000 Unternehmen übergeben, wo der Chef abtritt. Ich habe jetzt die letzten drei Tage hier Beratung gehabt. Es waren sehr, sehr viele Übernahmegespräche. Es ging um Nachfolgemaßnahmen, ob die Mitarbeiter übernehmen, ob eventuell der regionale Mitbewerber übernimmt. Es gibt eine rege Anfrageform von entsprechenden Wechseln und sehr häufig werden Buchhandlungen abgewickelt, weil wir nämlich keine Nachfolger finden. Wenn man sich das anschaut, immerhin zwei Drittel aller Übergaben sind wegen des Alters. Wir haben also eine große Gruppe, gerade im Buchhandel, von Inhabern, die 60 bis 70 Jahre alt sind und dringend einen Nachfolger suchen. Wir haben also nur einen relativ kleinen Teil, die also die Position wechseln und ungefähr ein Viertel, wo man sagt, es ist relativ unerwartet, dass überhaupt was passiert. Es gibt eine ganze Reihe von wichtigen Gründen, damit man also wechselt. Und das sind hier diese Anteile, dass man also auf der einen Seite sagt, 48% aller Kunden haben also schlicht vergessen, rechtzeitig anzufangen. Ich sage immer, mindestens 2 Jahre, bevor Sie anfangen, tatsächlich zu übergeben, man mit den Überlegungen, ich sage immer so schön, machen Sie erstmal Ihre Bilanzen schön, damit wir überhaupt in der Lage sind, dann entsprechende Nachfolger zu finden. Und dann gibt es eine ganze Reihe von anderen Gründen, zum Beispiel viel zu hohe Preisvorstellungen. Wenn ich vor 10 Jahren eine Buchhandlung verkauft habe, dann gab es einen Gegenwert, wo der Verkäufer, also der Buchhändler oder die Buchhändlerin, ihre Rente einigermaßen gesichert haben. Heutzutage ist das überhaupt nicht mehr der Fall. Die Vorstellungen von den Verkäufern liegen weit auseinander von dem, was am Markt gezahlt wird. Wenn Sie heute eine Buchhandlung haben in einer Größenordnung von 500.000 Euro, was glauben Sie, können Sie für eine solche Buchhandlung erzielen? 100%, also ein Jahresumsatz, 50%, 40, 30, 20. Zwischen 15 und 25% eines Jahresumsatzes heute bei einem sogenannten Asset Deal. Das heißt also, wenn wir nur die Inventarwerte, Einrichtung, den Lagerbestand und den Goodwill verkaufen, nochmal zwischen 15 und 25%. Das heißt, Sie kriegen gerade mal 100.000 Euro für Ihre Buchhandlung, in der Sie 30 Jahre geschuftet haben. Und das Geld geht drauf für die Verbindlichkeiten für die entsprechenden Kredite bei der Bank. Es ist ganz furchtbar, wie die Entwicklung am Markt ist. Wir haben einen sogenannten Käufermarkt. Das heißt, der Käufer bestimmt den Preis. Und damit sieht es relativ duster aus. Und der letzte Punkt. 40% aller Unternehmensnachfolgen scheitern, weil die Alten nicht loslassen können. Ich gucke keinen an, es sind ja hier nur junge Leute da. Es ist ein Riesenproblem, dass man also sagt, ich verliere ja Macht, ich verliere ja Ansehen, ich habe nichts mehr zu melden. Und diese Problematik ist enorm groß, deswegen scheitern auf einmal Nachfolgeregelungen. Wenn ich dann schaue, warum ich auch keinen gefunden habe, die Banken finanzieren nicht mehr. Wenn die jungen Herrschaften, die da hinten sitzen, heute zur Bank gehen und sagen, ich möchte eine Buchhandlung kaufen, ich brauche einen Kredit von 100.000 Euro, dann sagen sie gerne, was für Sicherheiten haben sie. Wenn dann der Kollege die Immobilie von der Oma beibringt, hat er wunderbare Karten. Aber wenn ich mir anschaue, die engagierten jungen Buchhändler, aber auch im Verlagsbereich, die gerade hier von der Uni kommen und sagen, ich möchte mich gerne selbstständig machen, keine Sicherheiten haben, die Banken finanzieren das relativ schlecht. Die Banken, die normalerweise die Kreditvergeber und Mittler im Mittelstand sein sollten, sitzen auf ihren Milliarden, zahlen lieber Negativzinsen, aber unterstützen die Wirtschaft nicht. Ich hatte eine ganze Reihe von Gesprächen heute mit Nachfolgern, die Gott sei Dank ihren Partner mitgebracht haben, wo also die leuchtenden Augen der Partnerin übernahm eine Buchhandlung da war und gegenüber saß der Ehemann mit einem skeptischen Blick und dem Hinweis, ich habe aber keine Lust, jeden Monat 500-Euro-Schecks auszustellen. Das Problem ist nämlich die Finanzierung, wenn die nicht gesichert ist, dass man dann die Herausforderung, die da auf einen zukommt, unterschätzt. Am Anfang haben Sie locker 60, 70 Wochenstunden zu leisten und Sie nehmen Ihre gesamten Probleme mit ins Schlafzimmer. Das sind Probleme, die man absolut unterschätzt und daran scheitern sehr viele. Und der letzte Punkt ist, mit der Qualifikation haut es nicht hin, wobei das in der Regel nicht stimmt. Also gerade im Bereich Buchhandel, Verlage haben wir sehr, sehr viele qualifizierte Nachfolger auf dem Markt. Wer übernimmt? Auch das ist für mich frappierend gewesen. Die Hälfte aller Übernahmen erfolgen im Familienbetrieb. Erst dann, an zweiter Stelle, sind es die Mitarbeiter, die sich ihren Arbeitsplatz sichern. Wir haben dann also hier Liquidation, das, keine Nachfolge wird gefunden. Es wird einfach geschlossen. Wenn Sie das Börsenblatt aufmerksam lesen, hinten in den Schlussseiten, wir schließen, wir schließen, wir schließen, weil wir keinen entsprechenden Nachfolger finden. Externe Führungskräfte gibt es auch einen bestimmten Anteil und 21% landen im Verkauf. Das sind dann so die Anzeigen, die Sie von mir sehen im Börsenblatt, dass ich entsprechend Nachfolger suche. Ich schalte dann Anzeigen, versuche den Markt zu sondieren, versuche die Kaufvertragsverhandlungen zu führen und ähnliches. Aber im Großteil, auch im inhabergeführten Buchhandel, übernehmen es Kinder, wobei dann die Alten hoffentlich dann rechtzeitig loslassen. Eine solche Nachfolgeregelung ist genauso umfangreich und sorgfältig abzuwickeln und vorzubereiten wie bei der Existenzgründung. Wenn ich mir überlege, was Sie für Leistungen zu erbringen haben, bei einer Existenzgründung, den Businessplan zu erstellen, ähnliches, das gilt genauso für eine solche Nachfolgeregelung, wo man also wirklich mit den Banken sprechen soll, mit den Steuerberatern, natürlich mit uns Unternehmensberatern, wir wollen ja auch was verdienen, dass man das sorgfältig vorbereitet und dann also einen Plan macht, wie man innerhalb der nächsten Zeit übergibt. Ich hatte gerade gesagt, 2 Jahre sollte man einplanen, um also wirklich zu sehen, inwieweit man verkaufen kann. Die schnellste Nachfolgeregelung, die ich abgewickelt habe, dauerte 3 Wochen. Das sind dann Glücksfälle. Eine Alternative, so schlimm das ist, auch das hatte ich in den letzten Tagen hier, wo ich gesagt habe, bei einer Buchhandlung Größenordnung 220.000 Euro in einer Lage, wo keiner hin möchte, mit einem Gewinn, mit einem Reingewinn, sprich Unternehmerlohn von 11.000 Euro, dann habe ich der Buchhändlerin klar machen müssen, dass wir dafür keinen Käufer finden. Die Alternative da ist ein sogenannter geordneter Rückzug. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, nach dem Preisbindungsgesetz, wenn man entsprechend rechtzeitig ankündigt, die Ware an die Verlage zurückzuschicken. Wollen diese Verlage das nicht, kann man immerhin dann verramschen. Und man bekommt in der Regel die Hälfte des Warenwerts der Inventur auch über diese Verramschung und hat manchmal mehr bekommen, als wenn man das an einen Nachfolger vergeben hätte. Es gibt eine Fülle von Dingen zu beachten. Einmal sind es die rechtlichen Aspekte, wie ein Kaufvertrag gestaltet wird, wie die Übergabe stattfinden soll, ob der Mietvertrag funktioniert oder nicht und ähnlich die Lieferantenverträge, alles was da drin hängt. Steuerliche Aspekte, in dem Moment, wenn man nämlich ein Unternehmen verkauft, werden automatisch Erträge generiert. Diese Erträge unterliegen der Einkommensteuer, also muss man genau überlegen, zu welchem Zeitpunkt verkaufe ich. Wenn also jemand sagt, ich verkaufe das zum 31.12., dann sage ich, Achtung, aufgepasst, dann hast du nämlich deinen Jahresgewinn zu versteuern, hast dann zusätzlich deinen Unternehmensertrag zu versteuern, der aus dem Verkaufserlös erzielt wird und du kommst in die Progression. Verkaufe lieber am 2. Januar, dann hast du nämlich ein neues Geschäftsjahr angelaufen und du kannst diesen gesamten Ertrag in das nächste Jahr packen und mit deiner Steuer bist du dann deutlich besser dabei. Sehr viele betriebswirtschaftliche Aspekte. Wie bewerte ich mein Inventar? Wie bewerte ich den Warenwert? Was ist das wert? Und so weiter. Wie bin ich in der Lage, die Mitarbeiter zu übernehmen? Muss ich alle übernehmen? Was kosten die mich? Aber der wichtigste Punkt ist der letzte Punkt. Die psychologischen Aspekte. Sie glauben gar nicht, mit wie viel Emotionen eine solche Maßnahme einhergeht. Wer also das nicht vorstellen kann, wenn man also 20 Jahre einen Buchhandel betrieben hat, an einem bestimmten Standort, geliebt wird von seinen Kunden, die dann mit Tränen in den Augen mitbekommen, dass sie loslassen müssen und auf der anderen Seite dann einen Unternehmensberater haben, der dann nach knallharten Zahlen agiert und einen Käufer, der sagt, was kümmern mich die Emotionen des Verkäufers, ich möchte ja hier bestehen. Dieses Loslassen können oder nicht loslassen können, dieses in das schwarze Loch fallen, ist ein Riesenproblem, was man im Vorfeld überlegen muss. Die Frage ist dann bei mir immer, was machst du danach? Weitere Fehler, um einfach mal aufzuzeigen, wie man schlecht übergibt. Diese erste Zahl mit 25% aller Unternehmer ignorieren einfach. Das heißt, die wissen genau, dass sie irgendwann einmal übergeben müssen. Aber sie möchten nicht drüber nachdenken. Denn sie befürchten, was ist denn danach und was mache ich denn da und ähnliches. Mit der Folge, ich habe das auch erlebt, ein 75-Jähriger hat übergeben an seine Mitarbeiter. Hat das so runtergewirtschaftet gehabt, dass er also keinen Gegenwert mehr bekommen hat. Heute Fall für das Sozialwerk des deutschen Buchhandels. Also das ist eine Sache, das zweite auch. Mit spätestens ab dem 55. Lebensjahr muss ich mir überlegen, wann ich anfangen will zu übergeben, damit ich da eine ordentliche Perspektive habe und das handeln kann. Der hohe Kaufpreis ist ein Problem, dass man nämlich also denkt, ich sichere mir meine Rente. Und das letzte ist, dass die potenziellen Käufer in der Regel überhaupt nicht in der Lage sind, solche Preise zu bezahlen. Ich werde Ihnen nachher noch aufzeigen, was man überhaupt wie bewerten kann und was man da berechnet, was man da noch bekommt. Ein anderes Problem ist, wenn ich genau weiß, in 2 Jahren mache ich meine Buchhandlung zu, ich will verkaufen, ich investiere nicht mehr. Das heißt, es wird der Fußboden nicht mehr erneuert, die Lampen sind kaputt, es sind viele kleine Dinge, wo man also sagt, mein Gott, hier geht's abwärts, ich habe das erlebt, da kommen die Kunden in den Laden und sagen, machen Sie zu. Es sieht so leer aus, es wird nicht mehr gekauft, es wird nicht investiert. Bis zum letzten Abendzug muss ordentlich investiert werden, muss ordentlich auch Ware da sein, dass eine ordentliche Übergabe stattfinden kann. Und auch das habe ich heute gerade hautnah erlebt, dass die Motivation eines Verkäufers, einer Verkäuferin in der Phase, bevor sie übergeben wird, immer mehr sinkt. Die Kunden kriegen das enorm mit, wenn man also depressiv ist, wenn man also sagt, oh, das geht jetzt zurück und ich muss jetzt verkaufen und es geht dem Ende zu, anstatt da mit strahlenden Augen zu sagen, es ist super, es kommt ein Nachfolger, es wird alles noch viel besser und schöner weitergehen. Umgekehrt, es gibt auch Riesendefizite bei den Nachfolgern. Erstes Problem ist, die werden nicht ordentlich informiert. Natürlich haben sie die drei letzten Bilanzen oder die Einnahmeausgabenüberschussrechnung zur Verfügung gestellt. Ich muss denen aufzeigen, mit welchen Lieferanten ich zu tun habe, mit welcher Bank ich zusammenarbeite. Es muss also richtig viele Informationen im Vorfeld stattfinden. Der Nachfolger müsste möglichst schon eine bestimmte Zeit in der Buchhandlung mitarbeiten, um einfach nachvollziehen zu können, wie läuft das hier. Deswegen verkaufe ich ja auch so gerne an Mitarbeiter, weil die so toll vernetzt sind und den Einblick haben. Wenn es in der Familie bleibt, dann muss ein klarer Schnitt erfolgen. Wenn also dann immer noch der alte Chef herumtobt und die Honneurs macht, dann ist das ja ganz furchtbar. Ich habe auch das erlebt auf der anderen Seite, dass nämlich die erste Sortimenterin, die seit 30 Jahren da ist, jetzt vom Juniorchef auf einmal gesagt bekommen soll, wie das hier läuft. Riesenprobleme. Da muss man sich überlegen, wenn die Übergabe stattfindet, wirklich klare Kante, harte Kante, klare Schnitte, dass das allen klar ist. Und wenn dann noch der Junior, die erste Sortimenterin und der Chef noch mitreden will, ich sage Ihnen, das funktioniert nie und nimmer nicht. Vorbereitung von beiden Seiten. Ich hatte vorhin gesagt, bitte hübschen Sie Ihre Bilanz auf. Das war natürlich nicht ganz ernst gemeint. In Wahrheit heißt das so, stellen Sie Ihre Bilanz so, dass das realistisch ist. Sie wissen alle, wie man bei der Bilanz im Warenwertermittlung ein bisschen schummeln kann. Wie wird bewertet? Habe ich dann auf einmal einen Einkaufswert drin oder eben tatsächlich den Bilanzwert, so wie es im Buchhandel übrig ist, mit dem Abschlag von 60%? Mache ich es für die Bank schön oder mache ich es für die Steuer schön? Ich gucke mir die Bilanzen an der letzten Jahre, sehe relativ schnell, wo da also gemauschelt würde. Es muss so sein, dass Sie also in der Lage sind, alle Ihre Zahlen ordentlich zu dokumentieren. Wichtig ist für mich als Berater für den Käufer, ich gucke mir sehr genau an, wie die Privatentnahmen sind in der Bilanz, weil ich nämlich da erkennen kann, bist du in der Lage, die gesamten Kosten zu decken, bist du in der Lage, die Tilgung zu bezahlen, hast du noch genügend Geldkosten. Wenn das alles berücksichtigt ist, dann kann ich sagen, jawohl, das ist ein Unternehmen, das du kaufen sollst. Ein Fehler auch, bieten Sie Ihre Buchhandlung oder auch den Verlag nicht wie Sauerbier an. Das heißt, es wird nur ausgewählten Personen die Mitteilung gegeben, wer überhaupt der Verkäufer ist. Wenn Sie die Anzeigen anschauen, entweder werden Sie unter Chiffre vorgenommen. Das kann ich Ihnen nicht empfehlen, weil nämlich unter Chiffre kaum jemand reagiert. Wenn, dann machen Sie das tatsächlich mit einem der vielen Berater, die auf dem Markt sind. Sie werden feststellen, niemals steht dann genau der Ort da, sondern höchstens der Raum, Großraum. Stuttgart war letztens bei mir eine Anzeige oder aber im Unterfranken oder ähnliches. Ich mache das dann so, dass ich von den Interessenten eine sogenannte Vertraulichkeitserklärung mir unterschreiben lasse und gleichzeitig bitte mir einen Finanzierungsnachweis zu erbringen für eine bestimmte Summe, die nämlich das kostet. Was glauben Sie, wer dann abspringt? 3/4 aller Leute wollen nur aus Neugier mal hören, wer ist denn das überhaupt? Und da wird ein Riegel vorgeschoben, damit das gar nicht funktioniert. Denn wenn Sie einmal wenn die dann die Leute von Knö oder Libri herumlaufen und sagen, ich habe gehört, da soll zugemacht werden, dann ist der Marktpreis von vornherein 30-40% schlechter. Also lieber ein paar richtige, wichtige als eine große Gruppe von Interessenten. Der Markt ist eh sehr klein und übersichtlich. Buchhändler, die sehr lange im Unternehmen sind, die die Seele eines Unternehmens sind, das sind auch die gleichen, die klammern. Das heißt, ich will gar nicht verkaufen. Und dann, ich will ja doch verkaufen. Aber soll ich jetzt verkaufen? Oder soll ich nicht vielleicht ein bisschen später verkaufen? Bekomme ich jetzt mehr oder in der Zukunft? Und heute Morgen war jemand, der hat gesagt, ich bin jetzt 63, ich habe aber so mindestens 3 Jahre Zeit, bis ich dann meine Rente bekomme. Wenn ich jetzt verkaufe, möchte ich aber, dass der Käufer mindestens mich einstellt wieder für 1.000 Euro. Herrschaften, so funktioniert das nicht. Also entweder ziehe ich es dann durch für die nächsten Jahre oder ich mache tatsächlich den Schnitt und sage, was mache ich danach? Mit diesem Loslassen, mit diesem Verkaufen kommt es dann zu den Grübeleien, wo sie nachts nicht mehr schlafen können. Es geht genau um die Dinge, die hier stehen. Es geht um einen enormen Machtverlust. Sie sind eben noch Unternehmer, angesehen im Marketingkonzept des gesamten Unternehmens. Sie werden auf der Straße gegrüßt, weil sie die Frau Buchhändlerin sind. Und plötzlich sind sie Rentner, Pensionär, nicht mehr vorhanden. Das heißt, sie fallen in ein enormes schwarzes Loch. Ich sage immer, was machst du danach? Welche Alternativen sind da? Wie begleitest du deine Zeit? Und vor allen Dingen, reicht es für dein Leben danach? Was man überhaupt nicht ertragen kann, dass in dem Moment, wenn man seine Buchhandlung verkauft hat, aber noch am gleichen Ort lebt, dass natürlich alte Kunden einem begegnen und sagen, das war ja viel schöner bei Ihnen. Und ist das nicht furchtbar, wie die das jetzt machen? Herrschaften, das muss man entweder ertragen oder umziehen. Der Statusverlust ist in der Tat ein Problem. Das muss man im Vorhinein wissen. Sie sind halt nicht mehr selbstständiger Unternehmer. Und wenn 50% aller Buchhandlungen und Unternehmen im Familienbesitz bleiben, dann hat auf einmal der Alte und die Alte nichts mehr zu melden. Das heißt also, der Status des Unternehmers in der Familie wird sich gravierend verändern. Das muss man wollen, das muss man können, das muss man sagen. Du machst weiter, sonst haben sie Riesenprobleme. Sie sind eben auf einmal nicht mehr der Chef. So. Und wenn ich schon bei diesen Übergaben bin, komme ich jetzt zu einem meiner Lieblingsthemen. Es ist nichts geregelt. Ich übertreibe. Es ist nichts geregelt. Ich sitze hier mit 2 ausgesprochen netten, hier gleich nebenan beim Sasa-Tü-Stand, mit Buchhändlerinnen aus Sachsen, die beide über 20 Jahre lang eine Buchhandlung geleitet haben im Rahmen einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts. Beide haben eine Tochter, die die Buchhandlung jeweils weiterführen sollen. Die eine hat eine Schwester, die auch in der Buchhandlung arbeitet. Die Töchter sollen es weitermachen. Dummerweise aber gibt es in der jeden Familie auch noch einen Sohn. Meine Damen und Herren, es ist nichts geregelt, was hinsichtlich einer Übergabe, geschweige denn einer Vermögensverlagerung stattfindet. Testament. Wenn ich mal hier in die Runde gucke, wer von Ihnen hat ein Testament gemacht? Nicht? Nicht? Und die Herrschaften da drüben, Testament, sie sagt, ich bin viel zu jung, ich brauche das noch nicht. Auch nicht? Bei mir gibt es nichts zu holen, doch. Sie haben gemacht. Gut so. In diesem Testament muss geregelt sein, wer was wie bekommt. Es sind Unternehmensverkäufe gescheitert, weil eben entsprechende Regelungen nicht getroffen worden sind. Und jetzt kommt das nächste hinterher, was nämlich auch nicht geregelt ist. Alles das, was als Tabuthema heute funktioniert, nämlich Vorsorgevollmacht, Betreuungsvollmacht, Patientenverfügung, Generalvollmacht und ähnliches. Ein Buchhändler oder eine Buchhändlerin, die morgen mir umkippt, sie soll ja nicht gleich hin sein, nur ein bisschen gaga. Und nichts geregelt ist, was glauben Sie, was da passiert? Ganz fürchterliche Dinge. Es kommt keiner an das Bankkonto, um die Rechnung zu bezahlen. Wir wissen zum Beispiel nicht mal, wo der Schlüssel ist, um in den Laden aufzuschließen. Die ganz profanen Dinge, die im normalen Rahmen von Vollmachten abgewickelt werden, sind nicht geregelt oder nur sehr lose geregelt. Das Wichtigste für mich ist im Rahmen dieser Vorsorgevollmacht. Jeder von Ihnen aus dem Buchhandel verkauft diese Dinger tagtäglich. Vom Beck Verlag oder von, wie sie alle heißen. Wunderbar. Wer von Ihnen hat denn so ein Vorsorgevollmachtspaket schon fertig unterschrieben? Ja. Früher hat man das Berliner Testament genommen, wo man sich gegenseitig eingesetzt hat, sowohl beim Testament als auch bei den entsprechenden Vorsorgemaßnahmen. Sie haben völlig recht, die nächste Generation ist fällig. Das heißt also, man kann das zwar permanent ändern, aber man braucht in der Regel einen, der, sage ich mal, relativ neutral mich auch überlebt und entscheidet. Das kann wer auch immer sein. Ein Freund, ein Bekannter, ein Anwalt, die Kinder. Es muss nur geregelt werden. Vorsorgevollmacht heißt, ich übertrage in dem Falle, dass ich nicht in der Lage bin, Rechtsgeschäfte abzuwickeln, das auf eine andere Person, die dann in meinem Namen arbeitet. Das ist wie eine Generalvollmacht, die ist die umfangreichste, wo ich alle Rechtsgeschäfte für jemanden abwickeln kann. Genauso wichtig aber ist das Zweite, eine Patientenverfügung. Sie haben dieser Tage im Fernsehen gehört, da ging es darum, dass eine im Wachkoma liegende Frau eine Patientenverfügung beschrieben hat für sich, wie man mit medizinisch mit ihr umgeht. Und der Mann, und da stand drin, dass sie also keine lebensverlängernden Maßnahmen wollte, und ihr Mann wollte, dass alle Maßnahmen noch ergriffen werden. Und er hat höchstrichterlich entschieden, dass die entsprechende Verfügung der Frau gilt. Das heißt, die Ärzte dürfen tatsächlich die Maschine abstellen gegen den Willen des Mannes. Eine Patientenverfügung können Sie abwickeln, wie Sie wollen, mit genauen Maßnahmen, wie medizinische Versorgung stattfinden soll. Wenn das nicht geregelt ist, sind die Ärzte verpflichtet, alle Maßnahmen einzuleiten und sie 35 Mal wieder zu beleben, bis sie endgültig gehirntot sind. Sie sind in der Lage und müssen festlegen, wie das geschehen soll. Betreuungsverfügung bedeutet, dass Sie jemanden einsetzen müssen, der im Falle eines Pflegefalles für Sie die Betreuung übernimmt. Das sind nicht automatisch der Mann, das ist der, oder der Partner, ist nicht automatisch die Kinder. Das kann ein Wildfremder sein und das Amtsgericht kann sogar jemanden Fremden einsetzen, der dann auf einmal über die entsprechende Person verfügt. Diese Punkte, die hier an der Tafel stehen, die also nur, sage ich mal, im Rande mit Übernahmen zu tun haben, sind deswegen so wichtig, damit das eben reibungslos funktioniert und tatsächlich hier Maßnahmen ergriffen werden in ihrem Sinne. Das kann man beim Notar machen, das wird in einem Zentralregister hinterlegt, kostet lächerliche 90 Euro, glaube ich, beim Notar, kann man jederzeit wieder ändern. Ich appelliere immer dann, wenn ich kann, machen Sie bitte ordentliche Vorsorgevollmachten, Patientenverfügung, Betreuungsvollmachten, insbesondere wenn Sie an langfristigen Übergaben interessiert sind. So, jetzt haben Sie also ein ordentliches Testament, Sie haben eine ordentliche Vorsorgegeschichte gemacht, Sie wissen genau, an wen Sie es verkaufen wollen, Sie wollen Sie jetzt nur noch wissen, was kriege ich denn eigentlich für meine Buchhandlung. Beim Verlag ist es noch komplizierter, weil wir da nämlich Rechte haben, die zu bewerten sind und ähnliches. Im Sortiment ist es relativ einfach. Wir analysieren alle Daten und da gibt es drei große Faktoren, nämlich die Geschäftsausstattung, also das Inventar, das zu bewerten ist. Wir haben als zweites die Warenbestände, die zu einem bestimmten Stichtag und Übergabetag bewertet werden können. Und wir haben natürlich eine wunderschöne Größe, das ist nämlich der Goodwill, das ist der Firmenwert. Da können wir dann wie auf dem Bazar handeln und schauen, was dabei herauskommt. Aufgrund einer solchen Bewertung kann man nämlich dann auch wunderbar einen Businessplan machen. Das macht nämlich dann der Übernehmende, der seiner Bank dann vorstellt, wie die entsprechenden Bewertungen aussehen, weil er nämlich dafür Geld haben will. Und diese Bewertung aus Sicht einer Bank heißt, gibt es eine nachhaltige Möglichkeit einer Sicherung des Einkommens, des Gewinns für einen Nachfolger. Die gucken sich das relativ genau an in Form von Rentabilitätsplan, Liquiditätsplan und Ähnlichem. Warum? Zu einem möchte ich als Unternehmer, der verkaufen will, wissen, wie steht überhaupt mein Unternehmen da. Sehr viele Gespräche jetzt in den letzten 3 Tagen hier an den Beratungsständen, sowohl beim Landesverband hier Sasatü, als auch bei den Kollegen drüben beim Börsenverein, da ging es um die Fragen, wie bewerte ich? Was ist mein Unternehmen wert? Lohnt es sich überhaupt? Das zeigt auf, aber auch, wenn man so eine Analyse macht, wo kann ich was verbessern? Deswegen habe ich gesagt, bitte fangen Sie 2 Jahre vorher an zu überlegen, um Schwachstellen auszugleichen, um einfach das Unternehmen fit zu machen. Wenn Sie erst bei der Übergabe anfangen, über die Mitarbeiterzahl, die viel zu hoch ist, zu diskutieren, wie ich die Mitarbeiter losbekommen soll, weil nämlich bei der Übernahme automatisch der Käufer alle Mitarbeiter übernehmen muss und automatisch dann für 1 Jahr Bestandsschutz besteht. Und das sind Mitarbeiter, die seit 30 Jahren vorhanden sind, die unkündbar sind, dann kriegen Sie ein Problem. Es zeigt auf, wo die Schmerzgrenze für Sie liegt. Was für einen Verhandlungsrahmen haben Sie denn beim Verkaufen? Was erwarten Sie? Wo ist die Schmerzgrenze auf der anderen Seite vom Käufer? Und es zeigt relativ schnell auf, wo Sie gar nicht mehr zufrieden sind, wo entsprechende kritische Fragen da sind. Und was immer Sie glauben, das, was bezahlt wird für Ihr Unternehmen, schminken Sie es ab. Das heißt, auf der einen Seite sage ich, der Wert eines Unternehmens ist nicht gleich der Preis. Dummerweise ist es auch nicht preiswert, sondern es wird ganz nach klaren Kriterien gearbeitet und gerechnet. Wie? Entweder im Rahmen eines Asset-Deals oder im Rahmen eines Share-Deals. Ein Asset-Deal heißt, das sehen Sie im Börsenblatt in der Anzeige, ein Verkauf ohne Aktiva und Passiva. Heißt, es wird nur der Warenbestand übernommen, es wird nur das Inventar übernommen, also das sind die Assets, die Vermögenswerte. Alle liquiden Mittel, alle Forderungen bleiben beim Verkäufer, aber auch alle Verbindlichkeiten, alle Schulden bleiben beim Verkäufer. Das heißt, wenn man dann nämlich den Betrag ausrechnet als Kaufpreis, muss man im Kopf haben, ich darf zwar die liquiden Mittel addieren, muss aber alle Verbindlichkeiten bei den Lieferanten, alle Verbindlichkeiten bei der Bank abziehen, was bleibt am Ende übrig? Ein Share-Deal funktioniert ganz anders. Beim Share-Deal übernimmt man das komplette Unternehmen mit Aktiva und Passiva. Das sind diese berühmten Sachen, die Sie kennen, wo dann drin steht, das Unternehmen wurde für 1 Euro verkauft. Weil man nämlich dann die ganzen Verbindlichkeiten, die Schulden mit übernimmt, muss man am Ende einen sogenannten Substanzwert ermitteln, indem man sagt, ich addiere meine ganze Aktiva-Seite, ziehe auf der anderen Seite die gesamten Schulden ab. Und wenn dann was Positives übrig bleibt, das, die Differenz, das wäre dann der Kaufpreis. Wenn Sie Buchführung mal gemacht haben, Herrschaften, aktiver, passiver, aktiver Seite sind die Vermögenswerte, passiver Seite sind die gesamten Kapitalwerte. Das Eigenkapital steht normalerweise auf der rechten Seite, auf der passiver Seite. Was glauben Sie, wie viele Bilanzen ich sehe, wo man von einem sogenannten negativen Eigenkapital ausgeht, wo das Eigenkapital nicht rechts steht, sondern dummerweise auf der linken Seite als Fehlbetrag. Das funktioniert bei einer GmbH nicht, weil man dann nämlich nicht überschulden darf, aber bei Einzelunternehmen passiert das sehr häufig, weil man nämlich dann irgendwie Privatvermögen hat, was man dann also noch zur Verfügung hätte, wenn das Unternehmen also da Schwierigkeiten käme. Aber bei einer Übernahme mit negativem Eigenkapital würde ich mir sehr genau mal anschauen, wie lange dieses negative Eigenkapital da ist, wie das gewachsen ist, ob überhaupt zukunftsträchtig dieses Unternehmen dasteht. Die Modelle. Die Ertragswertmethode, das ist das, was die Steuerberater machen, in Verkennung dessen, was am Markt im Buchhandel tatsächlich passiert. Die Steuerberater gucken sich nur die Ertragswerte an, nehmen diese Ertragswerte, das ist also der Gewinn, und schauen, inwieweit da ein bestimmter Risikozinssatz und ein Anlagezinssatz da sind und versuchen, diesen Ertragswert abzuzinsen. Wenn ich mir heute eine Buchhandlung angucke mit 500.000 Euro Umsatz und einer Rendite von 10%, also 25.000 Euro Gewinn, und wenn ich dann den Ertragswert anschaue, dann muss ich sinnvollerweise von diesem 25.000 Euro Gewinn den Unternehmerlohn abziehen. Mindestens in einer Größenordnung von 24.000 Euro. Das würde bedeuten, der Ertragswert bleibt bei 1.000 Euro stehen. Dieser Ertragswert von 1.000 Euro wird mit einem Zinssatz von 10% verzinst. Das heißt, am Ende haben Sie einen Kaufpreis von 10.000 Euro. Da gucken Sie aber ganz schön in die Röhre. Die Steuerberater sagen, ja, aber langfristig kann man ja diese 25.000 Euro nehmen und die kommen dann auf einen Wert von 250.000 und dann guckt man ganz schön in die Röhre, wenn nämlich der Käufer sagt, es funktioniert nicht. Das zweite Modell, was ich Ihnen zeige, ist die sogenannte Substanzwertmethode. Dort wird nur geschaut, was an tatsächlichen Werten da ist. Jetzt denken Sie mal, Sie haben mit dem schönen Ladenbauer Kräft vor 15 Jahren Ihre Buchhandlung ausgestattet, die sieht noch top aus. Aber in den Büchern steht nur noch ein Wert von einem Euro, nämlich einem Erinnerungswert. Wenn Sie diesen Substanzwert nehmen, dazu rechnen Ihren Warenbestand, der gerade mal mit 40% des Ladenpreises bewertet wird, und dann sagen, das wäre die Substanz, die ich habe, dafür möchte ich einen Kaufpreis haben, da kommen Sie nicht über die Runden. Weil Sie nämlich hier bei dieser Substanzwertmethode von dem Firmenwert, einer der interessantesten und wichtigsten Werte, das sind nämlich Ihre Kunden. Das ist nämlich das, was Sie geleistet haben in den letzten 20 Jahren. Das ist das Netzwerk, was Sie gesponnen haben. Diesen Wert wird überhaupt nicht dabei ermittelt. Der geht völlig unter. Man schaut halt nur das an, was an Assets da ist. Dann gibt es die tolle Multiplikationsmethode. Die kennen Sie vielleicht noch, wo man sagt, ich gucke mir an, was für einen Ertrag bringt das Unternehmen und multipliziere das. Mit 3, mit 5, mit 7. Wenn ich meine Rechnung von eben habe, 25.000 Gewinn minus 24.000 Unternehmerlohn ist 1, da kann ich locker mal 7 nehmen und habe einen merkwürdigen Betrag. Das ist eine absolut willkürliche Geschichte. Im Buchhandel wird das nicht gemacht. Im Buchhandel wird ausschließlich nach der sogenannten Marktwertmethode operiert. Vor 10, 20 Jahren haben Sie locker 30-40% Ihres Jahresumsatzes als Kaufpreis bekommen. Ich kann mich erinnern, am Bodensee gab es sogar einen Bodenseebonus von 10% obendrauf, weil alle an den Bodensee wollen. Heute übrigens wollen alle an die Nordsee oder an die Ostsee. In Wirklichkeit ist das so, dass wir bei Marktwert sehen, was zahlt ein Mensch wirklich. Und das ist so, dass wir zurzeit Größenordnungen haben beim Inventarwert, bei Sachanlagen, dass einfach fiktive Werte angesetzt werden. Beispiel, die Buchhandlung mit 500.000 Euro Umsatz, mit einem Gewinn von 25.000 Euro, hat eine wunderschöne Ladenausstattung, aber abgewertet. Wenn man das umrechnet auf die Quadratmeterzahl, die ich vorhin genannt habe, von ungefähr 150 Quadratmeter bei 500.000, dann haben Sie da einen Gegenwert, wenn Sie es komplett neu ausstatten, von Minimum 60.000 Euro Ausstattungswert. Man rechnet heute ungefähr 400 Euro pro Quadratmeter, dann sind wir also ungefähr bei 60.000 Euro. Aber alles abgeschrieben, ich würde dann sagen, zwischen 10.000 und 15.000 Euro wird das angesetzt, weil noch nutzbar. Das zweite, der Warenwert. Der Einkaufspreis Ihrer Bücher liegt bei ungefähr 65%. Wenn man es über das Barsortiment bezieht, mit einem Durchschnittsrabatt von 30%, sind Sie bei 70%. In der Bilanz aber haben Sie einen Abwertungswert von 60%, Abschlag von 40%. Folglich, wenn ein Buchhändler zum Jahresende übernimmt und einen bestimmten Lagerbestand hat und bei 500.000 Euro Umsatz, spinne ich mal, mit Lagerdrehzahl 5-mal, haben Sie 100.000 Euro Lagerbestand, dann ist dieser Lagerbestand im EK 70.000 Euro wert, in der Bilanz 40.000. Was zahlt ein Käufer? In einem Schnitt 50% des Ladenpreises netto. Und schließlich der Firmenwert, der Goodwill-Herrschaften, der wird heute fast überhaupt nichts mehr bezahlt. Das heißt, man unterstellt, dass das automatisch alles abgesichert ist durch den Gewinn. Und ich sage, normalerweise müsste der Firmenwert mindestens ein Jahresgewinn sein. Man setzt sich ein gemachtes Nest, also hat man mindestens einen Jahreswert zu erwirtschaften. Wenn ich das jetzt addiere, dann habe ich also ungefähr 50.000 Euro von meinem Lagerbestand. Sie erinnern sich, 500.000 Euro Umsatz, Lug 5-mal, 100.000 Euro Lagerbestand, davon 50%, 50.000. Fiktiv 10.000 Euro fürs Inventar und nochmal ein Gewinn von 25.000. Addieren Sie es, sind 85.000 Euro Kaufpreis. Ist das jetzt angemessen? Wie viel sind 85.000 Euro von 500.000 Euro Umsatz? liegen wir bei ungefähr 16-17%. Und das ist genau das, was zurzeit am Markt für ein durchschnittlich erwirtschaftetes Unternehmen Buchhandel bezahlt wird. Zwischen 15-20% vom Umsatz. Ist das ein Top-Unternehmen mit wirklich guten Erträgen, liegen wir auch schon mal bei 25%. Aber der Schnitt, das müssen wir sich auf der Zunge zergehen lassen, Sie kriegen heute für eine Buchhandlung rund 15-20% eines Jahresumsatzes und haben damit alles erschlagen, den Inventurwert, das Inventar und den Goodwill. Von diesem Geld, von diesen 85.000, müssen Sie alle Ihre Verbindlichkeiten bezahlen, müssen Sie alle Ihre Bankdarlehen bezahlen. Es ist wirklich schlimm und wir sind mittendrin in diesem Generationswechsel, wo Dutzende von Unternehmen übergeben werden. Ich hatte zwei Anzeigen drin, jeweils 240.000 Euro Umsatzgrößen, Resonanz, eine einzige Rückmeldung. Das heißt, ich kann mich anstrengen noch und noch, es ist wahnsinnig schwierig, heute Nachfolger zu finden in diesen Größenordnungen. Hier steht es, 15-25%, ist fast schon überholt, weil wir also in der Größenordnung liegen von 15-20%. Es gibt überhaupt kein Schema F. Es ist ganz individuell. Es kommt darauf an, auf die Lage. Es kommt auch dran auf die Mitbewerber, die vorhanden sind. Und spannend wird es immer dann, wenn ein Mitbewerber da ist, der also die Konkurrenz wegkauft oder sagt, ich habe ein Alleinstellungsmerkmal, ich übernehme auch diese Buchhandlung. Das sind sehr, sehr häufig Übernahmekandidaten. Die Mitarbeiter würde ich immer als erstes fragen, ob die in der Lage sind. Die sind gut vernetzt, die haben die Möglichkeiten, am Ort weiterzuarbeiten. Und erst dann würde ich schauen, gibt es auf dem freien Markt überhaupt die Möglichkeiten. Es gibt kein Schema F und es ist lang nicht das, was Sie sich erhofft haben. Das war es so im Großen und Ganzen zu dem gesamten Bereich Nachfolger. Welche Fragen haben Sie? Oder habe ich Sie jetzt so frustriert?
Ich wollte fragen, in Ihr Consultingbüro haben Sie auch einen Psycholog dabei?
Nur dann die Streicheleinheiten selbst vorzunehmen. Ja, was glauben Sie, bei jedem Verkauf hängt ein Schicksal dran. Ich nenne meine Unternehmensberatung hochtrabend ganzheitliche Unternehmensberatung, um genau das darzustellen. Es reicht eben nicht nur mit den Zahlen zu operieren, sondern ich muss gucken, mit wem habe ich es zu tun, wie kann ich Ihnen es klar machen, dass sie nicht das kriegen, was sie erhoffen. Wie kann ich mit einem potenziellen Käufer sie so verknüpfen, dass beide eine Win-Win-Situation haben? Ein Riesenproblem. Ich bin gelernter Lehrer. Ich war 11 Jahre lang im Schuldienst. Ich habe da eine ganze Reihe von Erfahrungen, bevor ich dann in die Wirtschaft gegangen bin. War lange Jahre Geschäftsführer eines Verlags bei der Holzbrink-Gruppe mit über 60 Mitarbeitern. Bin seit 20 Jahren jetzt selbstständig als Unternehmensberater. Also ich denke und hoffe, vor allen Dingen bin ich auch in dem Alter mit denjenigen, die ich zu tun habe, wo ich am ehesten sage, ich kann nachvollziehen, was da passiert und dann sagen, für mich ist wichtig, dass die am Schluss ihr Geld auf dem Konto haben und in der Lage sind, emotional das so zu ertragen, dass sie sich nicht mit dem Rotwein ersaufen. Weitere Fragen? Möchten Sie kaufen oder verkaufen? Wir könnten gleich hier eine Börse anfangen. Ich weiß nicht, ob Sie den Vortrag vorher gesehen haben, wo es um die Käuferinteressen, wo es um die Kunden ging. Wie kommen die Kunden in die Stadt? Ich habe angefangen, habe gesagt, ich gucke, wo ich meine Käufer herbekomme. Ich glaube an den Buchhandel. Wir haben tatsächlich noch Chancen. Jedes Mal, wenn ich ein Angebot mache, fragen mich die Käufer, ja, habe ich denn überhaupt eine Zukunft? Du verkaufst mir jetzt was hier für 100.000 Euro und da sage ich ja, aber wir gucken uns sehr genau an, wie sind die Voraussetzungen, wie sind die Qualitäten auch des Bewerbers, was für eine Chance haben wir im Markt. Wir gucken uns ganz genau den Standort an. Für mich ist immer wichtig, dass der Käufer, das ist ja mein zukünftiger Kunde, genauso glücklich ist wie der Verkäufer, weil nämlich dann in dieser Region es entsprechend weitergeht. Aber ich sage auch knallhart einem Buchhändler, mach einen geordneten Rückzug, wir werden das Ding nicht verkaufen, mach lieber zu. Und wie machen wir das gescheit zu? Weil das dann am Ende ein harter Schnitt ist, aber ein Ende ohne Schrecken ist ganz furchtbar. Lieber ein Schrecken, nee, wie heißt das Ding? Lieber ein Schrecken ohne Ende, genau. Und dann also Cut. Weitere Fragen? Und denken Sie bitte dran, Appell, gucken Sie sich an, Testament, Vorsorge, Patientenverfügung. Es ist grauenhaft, wie wenig dieses Tabuthema bei Ihnen behandelt wird. Und plötzlich kommt es überein und es ist nichts geregelt. Das ist ganz, ganz schlimm. Wenn keine Fragen mehr sind, dann kann ich mich nur noch bei Ihnen herzlich bedanken, dass Sie es trotzdem ausgehalten haben am Samstagabend. Wünsche Ihnen gute Übernahmen, gute Verkäufe und Ähnliches und stehe gerne für Fragen zur Verfügung. Schönen Dank.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.